Kapitalismus ist per se krisenhaft. Das lässt sich schwer regulieren. Wir hören ständig, dass wir alle international wettbewerbsfähig sein müssen. Und für die internationale Wettbewerbsfähigkeit müssen wir den Gürtel enger schnallen. Alle. Was aber dazu führt, dass wir ein Herrschaftsverhältnis haben, verschleiert wird. Also ich kriege das ständig zu hören, wenn ich für Vergesellschaftung mich einsetze, die will die DDR wieder haben. Das ist alles Sozialismus und so. Da müsste man ansetzen, dass man sagt, wir müssen die Betriebe wieder zu demokratischen Unternehmen machen und müsste die Wirtschaftssphäre also durchgängig demokratisieren. Und da kann jeder was machen, in jedem Betrieb, alle.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Wenn Sie das Wort Faschismus hören, woran denken Sie dann? Vermutlich mal an den Nationalsozialismus oder an Mussolini. Auf jeden Fall wohl an eine historische gesellschaftliche Formation bzw. Deformation, die antidemokratisch, antiliberal, nationalistisch und gewaltverherrlichend ist. Aktuell taucht die Rede vom neuen Faschismus unter anderem als Schreckgespenst auf, wenn es um die Art geht, wie sich US-Präsident Donald Trump gebärdet. Und auch wenn es gilt, die Gefahr von rechts, in Deutschland in Gestalt der AfD, in Österreich in Gestalt der FPÖ, zu charakterisieren, ist das Wort vom neuen Faschismus oder einem Faschismus im Werden schnell zur Hand. Heute geht's bei Der Sozialkompass, dem Podcast und der Sendung der Katholischen Sozialakademie Österreichs, allerdings nicht in erster Linie um das politische Phänomen, das damit beschrieben wird, sondern um Fragen der Wirtschaft und um Gerechtigkeitsfragen. Denn das ist ja der größere Kontext unseres Jahresthemas in der KSÖ und in unserem Podcast. Mein Name ist Henning Kling und ich sitze hier in unserem kleinen KSÖ-Studio gemeinsam mit KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit und unserem heutigen Gast Sabine Nuss. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Hallo.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Um Sabine Nuss kurz vorzustellen, sie ist Politologin, Publizistin und Podcasterin. Sie hat eine Journalistenausbildung absolviert, studierte Politikwissenschaften in Berlin und promovierte über Eigentum im digitalen Kapitalismus. Sie ist Herausgeberin und Autorin verschiedener Bücher zu den Themen Ideologie, Privateigentum, Naturverhältnisse sowie Digitalisierung im Kapitalismus. Sie war Leiterin der politischen Kommunikation bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und bis April 2023 Geschäftsführerin des Karl-Dietz-Verlags. Aktuell hat sie einen Lehrauftrag an der Universität Wien inne, wo sie zuletzt unter anderem zu unserem heutigen Thema einen Vortrag gehalten hat, nämlich über Eigentumsfragen und antifaschistische Wirtschaftspolitik. Dazu gleich eine erste Frage, Frau Nuss. Wir müssen diesen Begriff, glaube ich, zuerst einmal ein bisschen klären. Was ist antifaschistische Wirtschaftspolitik?
Ja, genau, so steigen wir am besten ein. Das finde ich eine gute Idee. Also antifaschistische Wirtschaftspolitik ist eine Wortkombination, die noch gar nicht so alt ist. Es ist eigentlich erstmal Ausdruck einer ganz spezifischen Debatte, die ausgegangen ist von der Ökonomin Isabella Weber. Das ist eine deutsche Ökonomin, die in den USA lehrt und zu unter anderem zum Thema Preiskontrollen, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, promoviert hat. Und sie hat im Jahr 2024, im November, kurz nachdem Trump gewählt wurde, hat sie einen Tweet abgesetzt auf diesem Messenger X, damals Twitter noch. Oder war das da schon X? Weiß ich gar nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall hat sie auf diesem Messenger hat sie eine Nachricht abgesetzt, wo sie gesagt hat, ist es jetzt endlich Zeit, dass wir mal über antifaschistische Wirtschaftspolitik sprechen nach der Wahl von Trump. Warum nach der Wahl von Trump? Weil es ganz viele Wählerinnen und Wähler von Trump gab, die gesagt haben, dass sie in ihrer Wahrnehmung von den auch in den USA steigenden Preisen sehr betroffen sind. Ne? Und Trump hat ja auch damit Wahlkampf gemacht. Er hat gesagt, make eggs cheap again. Also ich werde die Eier wieder billiger billiger machen, ich werde den Speck wieder billiger machen. Und damit hat er offensichtlich Erfolg gehabt. Und deshalb meinte eben Isabella Weber, wir müssen jetzt endlich eine Politik unter anderem der Preiskontrollen machen, damit zumindest ein bisschen dem Rechtsdrang ein Boden entzogen ist. Und also wenn ich sowas getwittert hätte, hätte das wahrscheinlich niemanden interessiert. Ja, aber da sie eine bestimmte Sprecherinnenrolle hat, sie war schon sehr bekannt in der Zeit, ist dieser Tweet viral gegangen. Und im Grunde genommen ist es ein bisschen die Reaktion auf die ökonomische Krisensituation zu sagen, das spielt den Rechten entgegen, deshalb müssen wir eine Politik der Umverteilung machen, um es ganz kurz zu erklären.
Als ein Versuch, sozusagen dieses Kippen der Gesellschaft nach rechts, sozusagen wirtschaftspolitisch gegenzusteuern. Aber wenn ich recht verstehe, Sie sind selber keine Vertreterin dieser antifaschistischen Wirtschaftspolitik, sondern treten selber auch nochmal in eine gewisse kritische Auseinandersetzung dazu.
Mhm.
Können Sie hier den Ansatzpunkt Ihrer Kritik kurz auch beschreiben?
Ja, also ich würde das als eine kritische Würdigung bezeichnen im Sinne einer solidarischen Kritik. Vielleicht noch ganz kurz was zu den einzelnen Maßnahmen, die unter dem Label antifaschistische Wirtschaftspolitik diskutiert werden. Dazu gehören zum Beispiel Umverteilungsinstrumente wie die Einführung der Vermögensteuer, also in Deutschland die Wiedereinführung der Vermögensteuer, muss man sagen, die Erbschaftssteuer, die Stärkung von ArbeitnehmerInnenrechten gehört dazu. Dann gehört dazu Investitionen, also dass der Staat investiert, um gezielt Arbeitsplätze zu schaffen, um gezielt auch eine grüne Reindustrialisierung einzuleiten, dass die Industrie umgebaut wird. Und zwar, das betont Isabella Weber auch, mit dem Ziel, die Menschen mitzunehmen. Also, dass man, wenn man einen grünen Umbau macht der Industrie, dann geht es nicht auf Kosten der Mitarbeitenden oder auch auf Kosten derer, die dann vielleicht mehr zahlen müssten und so weiter. Natürlich geht es um die Aussetzung der Schuldenbremse, damit solche staatlichen Investitionen überhaupt möglich sind. Und eine letzte Maßnahme, die ich beispielhaft nennen möchte, ist, und das ist vielleicht das am wenigsten Bekannte, sie spricht von einem ökonomischen Katastrophenschutz. Das bedeutet, dass in schweren Wirtschaftskrisen, wenn jetzt beispielsweise die Gaspreise plötzlich steigen aufgrund eines Krieges, dass dann der Staat in der Krise als Katastrophenschutz für die Menschen einsteigt und die Preise deckelt. Ja. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen. Sie hat zum Beispiel auch die Idee, dass der Staat einen Getreidespeicher vorhalten muss, wo dann, wenn es Getreide knapp wird und dadurch Hunger entsteht, der Staat eingreifen kann und den Markt bedienen kann mit den von ihm quasi vorgehaltenen Getreide. Also das sind sehr verschiedene Ideen, die aber explizit nur für die Krise als Katastrophenschutz gedacht sind. Und meine Kritik, meine solidarische Kritik daran ist eben, dass das am Ende die Idee ist, es würde sowas geben können wie einen regulierbaren Kapitalismus, eine Art guter Kapitalismus, den wir so stark regulieren, dass er dem Wohle aller dient. Und das ist das, wo ich denken würde, das würde ich anzweifeln, ob es das gibt. Ich würde aus einer bestimmten Perspektive denken, Kapitalismus ist per se krisenhaft. Das lässt sich schwer regulieren. Und Kapitalismus hat auch in sich bestimmte Herrschaftsverhältnisse, die dadurch nicht adressiert sind, die aber einen ganz tiefen Grund in sich bergen, anschlussfähig zu sein für rechtes Gedankengut und rechte Ideologien. Mhm. Und die nicht berührt werden von diesen Instrumenten.
Ich muss bei dem gleich denken, wie Sie das jetzt beschrieben haben, den Kapitalismus sozusagen sozial zu temperieren. Das ist eine Begrifflichkeit, die vom Nestor der katholischen Soziallehre im deutschsprachigen Raum, Oswald von Nell Bräuning,
okay,
das lässt sich eigentlich über sein Gesamtwerk legen. Mhm. Die Idee zu sagen, die kapitalistische Marktwirtschaft ist jetzt noch nicht per se schlecht und so, hat auch viele Vorteile und Benefits, aber er muss sozialpolitisch temperiert werden. Den Kapitalismus umbiegen, gab es zum Beispiel ein Buch über die wichtigsten Werke Nell Bräunings und so weiter.
Das ist interessant, das Wort temperieren habe ich in dem Kontext noch nie gehört. Ich kenne das eher als Einhegen, dass man die Auswüchse, die sogenannten Betriebsunfälle des Kapitalismus einhegt. Ne? Genau, interessant.
Die Maßnahmen, die Sie jetzt beschrieben haben gerade eben, die man setzen kann für eine Zivilisierung des Kapitalismus, wenn ich mir anschaue, in Deutschland haben wir ein Sondervermögen geschaffen, was zu Investitionszwecken angeschafft wurde, um in Infrastruktur, in Dinge, die lange brach lagen, zu investieren. Da nimmt der Staat wahnsinnig viel Geld in die Hand, macht Schulden. in Österreich jetzt gerade verabschiedet oder in Verabschiedung das Doppelbudget, wo ebenfalls Maßnahmen gesetzt werden, zum Beispiel auch zuletzt eine Reduktion der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Das sind Maßnahmen, die sich in diesem Korb durchaus finden könnten. Und trotzdem haben wir in Deutschland und in Österreich, ich habe es in der Anmoderation gesagt, starke rechte Kräfte. Funktioniert das also nicht?
Das ist jetzt eine große Frage, weil da steht tatsächlich, da steckt tatsächlich die Frage dahinter zu diesem Zusammenhang zwischen dem Erstarken der Rechten und einer so wahrgenommen, auf individueller Ebene wahrgenommen ökonomischen Krise, ne? Und also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es diesen Zusammenhang nicht gibt, weil es gibt tatsächlich sehr viele Studien, die das belegen, die wirklich gemessen haben, davon haben wir auch einige zusammengetragen in unserem Buch, die haben gemessen in Regionen, wo beispielsweise die EU Fördergelder, regionale Fördergelder ausgeschüttet hat, sind die Stimmen für die Rechten eher zurückgegangen. Umgekehrt natürlich, ne? Da, wo gespart wurde in Kommunen, wo zum Beispiel Buslinien eingestampft worden sind, die Wartezeiten sich verlängert haben, weil bestimmte Dienstleistungen zusammengefasst worden sind, sind die Stimmen für die Rechten hochgegangen, ne? Oder in Gegenden oder generell in Deutschland, sobald Inflationsschock ist in einer bestimmten Höhe, steigen die Stimmen der Rechten wieder, ja. Nur, das ist jetzt erstmal nur eine Korrelation und noch keine Kausalität. Das ist so ungefähr wie mit diesem Beispiel mit den Störchen. Also wenn man beobachtet, auf dem Land gibt es tendenziell mehr Störche im Frühling und auch tendenziell mehr Geburten als in der Stadt. Trotzdem würden wir nicht sagen, die Störche bringen die Babys, ja. Sondern es gibt eine beobachtbare Gleichzeitigkeit von bestimmten Phänomenen. Das ist die Korrelation. Nur ist es wirklich eine Kausalität. Wählen die Leute deshalb, weil kein Bus mehr fährt, rechts? Oder ist es nicht komplexer, dieser Zusammenhang? Das ist das Erste, wo ich denken würde, es wäre schön, wenn das funktionieren würde. Und ich bin sowieso für alle Maßnahmen der antifaschistischen Wirtschaftspolitik, weil ich denke, das sind alles Ausdrücke von Umverteilung innerhalb eines bestimmten klassenantagonistischen Verhältnisses. Und deshalb bin ich sowieso dafür, auch jetzt mit oder ohne Antifa-Label dazu, ne? Das nur vorweggeschickt. Die Hoffnung nur, ob man damit dauerhaft nachhaltig erstes Mal soziale Sicherheit für alle erreicht, das ist in Frage gestellt, aber ob man dadurch dann auch erreicht, dass weniger Menschen rechts wählen, ist eine Frage. Ich würde es trotzdem befürworten, ne? Das ist der erste Punkt, der mir jetzt dazu einfallen würde. Und der zweite Punkt, den ich nochmal wichtig finde zu erwähnen an dieser Stelle, ist, dass man tatsächlich dann auch gegenläufige, widersprüchliche Erscheinungen sieht, wie zum Beispiel, dass auch Reiche rechts wählen. Also Elon Musk, Peter Thiel, das sind alles, die gehören zu den reichsten Menschen der Welt und die gehören zu den rechtsreaktionärsten Personen. Trump, ja. Es ist jetzt, ja, und Elon Musk hat bestimmt keine Abstiegsängste.
Das ja sogar auch, ne?
Genau, die befördern es, die treiben das voran, genau. Und es gibt auch Regionen in Deutschland, die jetzt nicht so krisenhaft und arm sind, die trotzdem einen starken AfD-Zulauf verzeichnen. Es gibt das Phänomen, dass man in Regionen, in denen kaum Menschen mit Migrationshintergrund leben, eine umso stärkere Migrationsfeindlichkeit zu beobachten ist. Das heißt, alles, was wir beobachten, ist sehr viel komplexer als diese einfache Schlussfolgerung, da wo ökonomische Verschlechterung erstarken der Rechten. Ich will also nicht sagen, dass es falsch ist. Ich würde nur sagen, man muss es in eine größere Komplexität einbetten. Möglicherweise ergeben sich dann auch daraus andere Schlussfolgerungen.
Das heißt, Ihre Position, wenn ich die zusammenfassen darf, in meinem Verständnis, antifaschistische Wirtschaftspolitik ist notwendig, aber nicht hinreichend.
Exakt.
Um dieses Ziel, nämlich diese neue Rechte zurückzudrängen,
ja,
nicht hinreichend. Aber gehen wir mal vielleicht auch von dieser Ursprungsmotivation der antifaschistischen Wirtschaftspolitik weg. Es geht uns ja hier heute nicht um die neue Rechte und deren Erstarken oder deren Zurückdrängen, sondern es geht darum, was wäre überhaupt sozusagen Ihr Kernansatz? Wie müsste unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft gestaltet sein? Was wären Ansatzpunkte, um einfach eine gerechtere Gesellschaft zu erreichen? Eine Gesellschaft, wo Menschen sich eben nicht benachteiligt erfahren, sondern sagen, na, das passt für mich, ich habe hier meinen Platz.
Ich würde denken, dass wir uns erstmal dessen gewahr werden müssen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Kapitalismus genannt wird, wobei jeder unter Kapitalismus nochmal was anderes versteht. Aber was mir wichtig ist, Sie basiert im Wesentlichen auf einer kompetitiven Handlungsstruktur. Das heißt, Konkurrenz ist eine ganz wesentliche Handlungsstruktur, in denen wir uns bewegen, und zwar auf allen Ebenen. Wir konkurrieren als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer untereinander um Jobs. Wir konkurrieren in der Konkurrenz auf der Ebene der Unternehmen gegeneinander. Die Nationen konkurrieren gegeneinander. Die Staaten konkurrieren, Weltmarktkonkurrenz. Auf der Ebene der Weltmarktkonkurrenz gibt es verschiedene Geoblöcke, die gegeneinander, also Machtzentren, die sich auch verschieben, ständig erleben wir im Moment, die gegeneinander konkurrieren. Und diese Konkurrenz dient, wenn wir jetzt ein Herrschaftsverhältnis benennen wollen, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, dem Prinzip Teile und Herrsche. Das heißt, die Menschen werden gegeneinander ausgespielt. Wie, du machst es nicht zu dem und dem Lohn, den wir jetzt gerne senken wollen, würde jetzt mal als deutsches Autounternehmen gedacht, na dann gehen wir nach China, dort machen sie es billiger. Und diese Konkurrenz ist verinnerlicht bei den Menschen und sie ist vor allen Dingen auch, wird sie teilweise auch ausagiert. Ne? Also dass gesagt wird, wir wollen, dass hier die Wirtschaft wächst, dass hier die Arbeitsplätze entstehen und der Rest, die anderen Nationen, ist uns wurscht. Das ist ein rationales Denken, aber es ist ein Denken, was eben Teile und Herrsche befördert und was am Ende diese Konkurrenz ja auch, was man dazu sagen muss, die ist ja auch der Motor für den Wachstumszwang. Ja, die Unternehmen konkurrieren sich, kann man jetzt mal sagen, und die Unternehmen eigentlich in den Abgrund. Man konkurriert ja um was? Um die Absenkung von Löhnen, um die Absenkung von Umweltstandards, um die Absenkung von Sozialstandards und ist permanent gezwungen, in der Konkurrenz neues Kapital zu vermehren, um wieder investieren zu können, um Dinge produzieren zu können, die billiger sind und, und. Und wenn wir in dieser Handlungsstruktur die Menschen gegeneinander ausspielen, dann ist es schon mal per se kein solidarisches Miteinander. Die Menschen beziehen sich nicht freundlich aufeinander. Und unter bestimmten historischen Bedingungen kann sich das verselbstständigen und kann sehr anschlussfähig sein für rechte Ideologien. Ja, und das erleben wir jetzt gerade. Und es ist nicht nur einfach so, dass das in den Köpfen der Menschen verinnerlicht ist, diese Konkurrenz. Gäbe jetzt noch mehr dazu zu sagen, sondern die Konkurrenz wird auch von den Regierenden als notwendig dargestellt. Also die Lagebestimmung der Regierenden leuchtet den Menschen auch ein offensichtlich, weil in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, können Sie vielleicht noch ergänzen, wir hören ständig, dass wir alle international wettbewerbsfähig sein müssen. Und für die internationale Wettbewerbsfähigkeit, damit Deutschland wieder an die Spitze kommt, weltweit Marktführerschaft hat bei Technologien und so weiter, müssen wir den Gürtel enger schnallen, alle, die Deutschen. Was aber dazu führt, dass wir ein Herrschaftsverhältnis haben, verschleiert wird. Jetzt bin ich plötzlich eins mit allen anderen in Deutschland, mit den Reichen, mit den Armen, wir sind eins, wir sind alle Deutsche und wir müssen gucken, dass wir wieder nach vorne kommen. Das verschleiert die Herrschaftsverhältnisse und führt eben zum gewissen Plausibilität dieses Versprechens, wenn es der deutschen Nation gut geht, geht es uns allen gut. Und das ist natürlich ein fatales Versprechen, weil das in dem Sinn nicht unbedingt so stimmt. Ne? Aber daran können die Rechten eben super andocken. Ja? Das kommt alles aus der Mitte, das müssen die Rechten gar nicht erfinden. Ne? Diesen Nationalismus, den erleben wir gerade sehr stark. Ich weiß nicht, ist es in Österreich auch so?
Ja.
Das ist genau der gleiche Diskurs.
Das lässt sich ziemlich gleich. Also wir haben genauso die ständig, wir müssen unseren Standort wieder attraktiver machen.
Genau, die Standortpolitik.
Standortpolitik.
Genau, ja.
In Deutschland gibt es ja im Grundgesetz einen Hebel, darüber haben wir über das Thema jetzt noch nicht gesprochen, aber ich glaube, es schlummert auch in den Dingen, die Sie angetippt haben. Das ist die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, Artikel 14 im deutschen Grundgesetz. Ein Artikel, der, ich sag mal jetzt in also pragmatisch ausgedrückt, der noch nicht aktiviert wurde oder der ganz schwer zu aktivieren ist. Was heißt das eigentlich? Aber ich glaube, über diese Frage des Privateigentums und die Rolle, die das Eigentum hat, das ist, glaube ich, ein ganz guter Hebel, um Dinge zu erklären auch, warum zum Beispiel auch Vermögende und so FPÖ oder rechte Parteien wählen. Weil es im Prinzip die Philosophin Eva von Redeker hat es den liquidierende Phantombesitzverteidigung genannt, ein schönes Wort. Also da geht es darum, also im Prinzip, dass ich auf meinem Recht des Privateigentums beharre und zwar bis in den Untergang hinein, dass ich selbst ein Zugriffsrecht habe, selbst wenn es mir schon entzogen ist, selbst wenn ich nicht mehr über meine Frau oder über die Natur verfügen kann, kann ich sie immer noch kaputt machen. So. Also diese Frage, welche Rolle spielt das Eigentum tatsächlich und was kann man mit dem Eigentum, wie kann man Eigentumsverhältnisse anders denken, damit eine gerechtere Gesellschaft rauskommt? Was würden Sie dazu sagen?
Darf ich jetzt einen Vortrag halten? Das ist auch eine sehr große Frage. Ich versuche es kurz zu machen. Also es gibt in der deutschen Verfassung, aber ich vermute mal, das ist in allen Verfassungen aller bürgerlich industrialisierten Staaten das Gleiche, von der Grundidee erstmal die Garantie des Eigentums. Ne? Also Eigentum ist garantiert und es gilt die absolute Freiheit des Privateigentums. Das bedeutet, ich darf, wenn ich etwas mein Eigen nenne, damit machen, was ich möchte. Das ist auch das, worauf Eva von Redeker immer anspielt. Ich darf es auch zerstören.
Und solange ich nicht das Eigentum andere damit schädige.
Ja, richtig.
Also es gibt schon gewisse.
Genau, es gibt die sogenannten Schrankenregelungen, wo dann der Staat einspringt. Aber das Interessante ist, erst das Individuum, dann die Gesellschaft. Mhm. Ja, also erst gibt man dem Individuum, den einzelnen Akteuren, die Freiheit, tun und machen zu können, was sie wollen. Und wenn man dann merkt, oh, jetzt fängst du gerade an, die Umwelt kaputt zu machen, dann machen wir jetzt mal eine Schranke. Das führt dazu, dass es möglicherweise manchmal zu spät ist, wie jetzt zum Beispiel beim Klimawandel. Ne? Mhm. Dass es Schrankenregelungen des Eigentums gibt. Man könnte sagen, die Sozialpflichtigkeit des Eigentums gibt ein bisschen die allgemeine Grundlage der Verfassung, dass man überhaupt eingreifen kann. Die ist allerdings auch für die Marktwirtschaft oder die kapitalistische Marktwirtschaft von Nutzen, weil, wie Sie selber gerade gesagt haben, würde sich, wenn die Einzelinteressen sich ihren Nutzen maximieren, ohne jede Möglichkeit einzugreifen, der Kapitalismus selbst seine Grundlagen zerstören. Ja, und kein Staat hat ein Interesse daran, dass seine Wirtschaft sich selbst zerstört. Deshalb ist es auch ein Selbstrettungsmoment, diese Sozialpflichtigkeit. Ne? Gleichzeitig, das ist eben die Ambivalenz, kann sie aber auch dienen, dass wir das breiter auslegen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel gucke, es wird ja auch, würde ich vermuten, in allen Verfassungen gesagt, Ziel ist die Tatsache, dass jeder seinen Nutzen maximieren kann, mit seinem Eigentum machen kann, was er möchte, dient am Ende der Steigerung des Nutzens aller. Das ist so die Kernideologie der bürgerlichen Theorie. Ne? Also der Einzelne steigert den Nutzen und alle anderen haben was davon. Das ist natürlich eine sehr naive Vorstellung, aber auf jeden Fall ist die relativ vorherrschend, diese Idee. Und das Problem ist, dass man weiß, okay, aber so sehr darf man das jetzt auch nicht zulassen, deshalb müssen wir da eingreifen, ist die Frage, dieses insgesamt haben alle was davon, versteckt sich dann hinter dem Begriff des Allgemeinwohls. Ja, denn das Allgemeinwohl soll gefördert werden. Jetzt, was ist denn das Allgemeinwohl? Wenn ich zum Beispiel Menschen um ihr Land enteigne, weil dort ein Stromkonzern Kohle abbauen möchte, dann, das darf der bürgerliche Staat jemanden enteignen, ne, weil da immer so geschimpft wird, von wegen, wenn in Berlin so ein paar Wohnungsaktivistinnen Enteignung fordern, wird immer gesagt, die wollen den Gulag wieder bauen, ne, die wollen die DDR wieder zurückhaben, aber es wird ständig enteignet. Ich bin sicher, in Österreich auch. Es wird meistens Land enteignet für den Bau von neuen Autobahnen oder für den Abbau von Kohle. Jetzt sind es fossile, es ist das fossile Regime, was hier gefördert wird. Dient das wirklich dem Allgemeinwohl? Wonach man ja sagt, enteignen dürfen wir fürs Allgemeinwohl, dürfen wir das? Das heißt, es ist ein umstrittener Begriff. Er ist rechtlich nicht objektiv. Und das ist ein Moment, wo man als soziale Bewegung oder als Mensch, der gerne Gerechtigkeit möchte, das nutzen könnte als Hebel. Ne? Aber es kann eben auch für den Erhalt des Kapitalismus benutzt werden. Und da muss man immer genau hingucken, an welcher Stelle befinden wir uns gerade bei dieser Ambivalenz.
Jetzt haben wir aber das Phänomen, Sie sagen, jeder hat das Recht, mit seinem Eigentum zu tun, was er will. Aber es gibt, ich würde mal sagen, eine wachsende Gruppe von Menschen in der Gesellschaft, die ja kaum mehr etwas ihr Eigen nennen können. Weil Eigentum auch in einer kapitalistischen Marktwirtschaft zur Konzentration tendiert. Große Vermögen werden in der Regel größer, wenn nicht eine völlige Misswirtschaft damit betrieben wird. Andere Menschen kommen kaum in die Lage, überhaupt noch Eigentum zu bilden, weil sie ihr gesamtes Einkommen für den täglichen Bedarf eigentlich ausgeben und da in Abhängigkeitsverhältnissen leben. Für den Allgemein- oder den Gemeinwohlbegriff müsste es hier ja auch dann die Möglichkeit geben, allen die Möglichkeit der Vermögensbildung auch zuzugestehen und zu sichern. Also müsste auch doch wieder Umverteilung über Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern oder auch ein eigenes Bodenregime, weil wir haben ja das zum Beispiel das Phänomen, Grund und Boden sind nun mal begrenzt. in Österreich, in einem gebirgigen Land wie Österreich, noch mehr als vielleicht in anderen Ländern. Aber es ist begrenzt vorhanden, es ist unvertretbar. Jeder Mensch braucht Boden, um darauf zu leben. Aber wenn das alles privatisiert ist und schon jemandem gehört, bei einer wachsenden Menschheit, immer noch wachsend ist, das kommt, wir stoßen mehr. Das heißt, wie könnte man hier vorgehen?
Ja,
man spricht von der Dekommodifizierung
genau,
des Bodens.
Ja, genau. Also Dekommodifizierung im Sinne von, dass man den Boden, der eine Ware geworden ist, wieder aus der Warenform rausnimmt. Ne? Also Kommodifizierung ist etwas in Warenform bringen und entsprechend wieder aus der Warenform rausholen. Das heißt, dem Markt entziehen und den Marktgesetzen entziehen und es öffentlich einfach öffentlich bauen, öffentlich anbieten, öffentlich regulieren. Und das ist das, was die Aktivistinnen in Berlin auch wollen. Die wollen gar nicht enteignen. Das wäre nämlich Artikel 14 im deutschen Grundgesetz, was ganz anderes. Ne? Die wollen tatsächlich vergesellschaften. Das wäre ein ganz massiver Versuch, tatsächlich, das sind 250.000 Wohnungen, die das in Berlin betrifft, dem reinen Marktkalkül komplett zu entziehen. Und das würde auch dazu führen, das hat auch eine wichtige Expertinnenkommission ergeben, dass die Mieten insgesamt sinken in Berlin wieder, weil das so eine Art Dominoeffekt hätte auf die Preisbildung und würde auch den Menschen, und das finde ich das Wesentlichere, eine demokratische Mitsprache ermöglichen über die Frage, wie sie wohnen wollen. Also das hat sehr viele, weit über nur die Wohnungsfrage hinausgehende Implikationen.
Nun können wir diesen Diskurs führen im akademischen Kontext. Sie machen das ja auch. Sie sind ja an der Uni auch tätig und Sie sind Publizistin und Podcasterin. Die eigentliche Spitze der Argumentation zielt aber ja doch auf die Politik, auf die politische Ebene. Wie ist dort die Resonanz auf diese Dinge, die Sie zum Beispiel einbringen? Ich nehme an, auf linker Seite wird man das sehr wohlwollend auffassen und aufgreifen, ja, auch vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Herkunft von der Rosa-Luxemburg-Stiftung her. Wie steht es da denn bei den bürgerlichen Parteien, bei der bürgerlichen Mitte, die man ja auch mit an Bord haben muss, erstens um Politik zu gestalten und zum anderen um, in Deutschland spricht man von der Brandmauer, um aber im Prinzip antifaschistisch wirksam zu sein, braucht man die bürgerliche Mitte. Wo würden Sie sagen, wo sind diese Dinge bürgerlich anschlussfähig?
Das steht und fällt ein bisschen damit, inwiefern die ein oder andere Vertreterin offen wäre, sich inhaltlich intellektuell mit den Positionen auseinanderzusetzen. Und das sehe ich nicht. Also da fällt mir jetzt wirklich niemand ein. Es ist tatsächlich so, dass die Mitte, würde ich sagen, Teil des Problems ist, indem sie bestimmte Narrative und auch Politiken vorantreibt. Wir machen mit bei der Konkurrenz, nur müssen wir da halt natürlich die allerersten sein. Dafür können wir uns bestimmte Sachen nicht mehr leisten. Eingliederungshilfe, leider können wir uns das nicht mehr leisten und so weiter und so fort. Ich muss es jetzt nicht ausführen, aber es ist drastisch, wie sehr die Mitte das vorantreibt. Insofern bin ich mir unsicher. Und das Zweite, also inwiefern sie sich überhaupt interessieren würde für eine so ganz grundsätzliche, auch wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Welt, in der wir leben. Und das Zweite ist, dass natürlich ganz bestimmte Ressentiments und Reflexe bedient werden, offensichtlich. Ne? Also ich kriege das ständig zu hören, wenn ich für Vergesellschaftung mich einsetze, die will die DDR wieder haben. Das ist alles Sozialismus und so. Das ist kein Versuch zu diskutieren, sondern das ist quasi auf der Ebene des Handgemenges, der Diskussion, eine recht autoritäre Versuch, eine Debatte abzuwürgen. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich bin aber auch, deshalb freut mich das jetzt, dass Sie diese Frage stellen, weil ich wollte hier schon auch die ganze Zeit was vortragen, was Sie vielleicht selber noch gar nicht kennen. Waren Sie schon in der aktuellen Ausstellung in Wien, bei der Thomas-Bernhard-Ausstellung im Literaturmuseum? Waren Sie noch nicht? Ja, dann kann ich das nur empfehlen, weil erstes Mal ist sie natürlich total spannend. Thomas Bernhard fehlt sicher vielen, vermute ich jetzt mal, ja, aber es gibt dort in dieser Ausstellung einen Thomas Bernhard Chatbot. Das heißt, sie haben eine KI trainiert mit dem typischen Stil von Thomas Bernhard und da kann man dann chatten. Da gibt es so zwei Computerplätze, kann man dann irgendeine Frage eingeben.
Vernichtend wahrscheinlich.
Genau,
oder?
Und dann kommt dann als Antwort im Thomas Bernhard Stil kommt dann die Antwort und dann kann man sich das ausdrucken mit nach Hause nehmen. Und das habe ich gemacht, ja, eitel wie ich bin, habe ich den Thomas Bernhard Chatbot gefragt, wer ist Sabine Nuss aus Berlin? Und Thomas Bernhard hat geantwortet, also die Thomas Bernhard KI hat geantwortet und das fand ich eben sehr schön. Das passt jetzt gerade so gut. Sabine Nuss aus Berlin ist, soweit man das in dieser dauernd überhitzten Berliner Begriffs- und Betriebsküche überhaupt noch sauber sagen kann. Eine deutsche Politikwissenschaftlerin, bla bla, und dann geht's weiter, die in der linken Theorie- und Bewegungsszene herumgereicht wird wie ein notwendiges, aber von allen missbrauchtes Argument. Ja, und das finde ich, ich habe mich so gefreut über diese Antwort. Es sind noch ein paar andere Sachen, die ich wirklich, ich kann es nur empfehlen, da hinzugehen. Es ist herrlich, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich diene von links, also gerade von so einer so noch sich als sozialdemokratisch verstehenden, oder das habe ich jetzt falsch ausgedrückt, die das, was man Sozialdemokratie heute noch nennt, SPD oder SPÖ, da würde ich mal sagen, das ist schon nicht mehr Sozialdemokratie. Das ist sehr konservativ eigentlich im Sinne von Erhalten dessen, was wir haben. Ja, aber die, die jetzt zum Beispiel, würde ich sagen, dass die eingangs schon erwähnte Isabella Weber und die Partei Die Linke in Deutschland bezieht sich auch stark auf Isabella Weber. Die sagt auch, wir machen jetzt Antifa heißt Wohlfahrtsstaat, haben die geprägt als Narrativ. Ne? Die würde ich dann sagen, das sind so die Sozialdemokraten, die Neuen, die jetzt in die Lücke springen könnten, die die SPD hinterlassen hat. Die laden mich trotzdem immer gerne ein, weil ich so ein bisschen das notwendige Argument bin. Man spürt und weiß schon, dass es nicht reicht, dass man nach 150 Jahren Sozialdemokratie immer wieder daran arbeitet, die Missstände zu korrigieren. Man muss schon an die Ursache gehen. Das weiß man schon. Dafür lädt man mich ein. Missbrauchtes Argument bin ich aber, weil daraus nichts folgt.
Schön wäre die Schaffung auch, vielleicht wäre das auch im Sinne von Thomas Bernhard, ein Arbeitskreis Sozialdemokraten in der CDU.
Ja, das ließe sich, das ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Na, die Idee klingt jetzt völlig widersprüchlich, aber vieles von dem, was Sie jetzt gesagt haben in unserem Gespräch, da sehe ich ja durchaus wirklich Positionen, die man teilen kann, auch von der katholischen Soziallehre her. Sie haben vorhin kurz das Rote Wien mit den Gemeindebauten erwähnt. Die ersten Gemeindebauten in Wien sind noch im christlich-sozialen Wien entstanden, unter dem mit Recht heute sehr stark kritisierten Bürgermeister Karl Lueger. Das waren die ersten Gemeindebauten in Wien. Aber auch was Sie zum Privateigentum vorhin gesagt haben, das ist eigentlich eins zu eins deutsches Grundgesetz. Da habe ich ja fast den Eindruck, die versuchen auch die katholische Soziallehre da fast abzubilden. Ja? Also eine Sozialpflichtigkeit des Privateigentums. Das Privateigentum dient nach der katholischen Soziallehre dazu, dem einzelnen Menschen einen Freiheitsspielraum auf der Ebene des wirtschaftlichen Handelns zu sichern, damit er sich als moralisches, verantwortliches Subjekt bewähren und entfalten kann. Das ist die eigentliche Begründung. Aber zugleich ist es wird kein Tabu über dieses Privateigentum verhängt, wo man sagt, das kann man anhäufen, sondern sobald es Reichtum neben Armut gibt, muss es auch das Recht geben, auf dieses Privateigentum auch wieder zuzugreifen, um es zu verteilen über Steuern oder wodurch auch immer, Enteignung vielleicht sogar oder Vergesellschaftung.
Sabine Nuss, am Ende unseres Podcasts haben wir ein bewährtes kleines Format, dass wir immer unseren Gast fragen, was sind denn zwei, drei Ideen, die Sie beisteuern könnten für den Hörer, für die Hörerin, wo man ganz praktisch im Alltag Aspekte worüber wir gesprochen haben, antifaschistische Wirtschaftspolitik oder Haltungen einüben kann im Alltag, die diesem Grundansatz und Grundanliegen dienlich sind. Was würden Sie denn da sagen?
Also da gäbe es jetzt natürlich auch viel zu sagen, verschiedene Ebenen einzuschreiten. Eine Ebene wäre jetzt tatsächlich erstmal Diskussionen am Stammtisch oder im Familienkreis, jetzt um es mal so wirklich ganz runterzubrechen. Dazu gehört natürlich, dass man sich dessen auch nochmal bewusst macht, in welcher Welt leben wir eigentlich. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch nicht müde werde zu betonen, dass wir einer bestimmten Mystifizierung der kapitalistischen Verhältnisse unterliegen, und zwar alle. Das bedeutet, dass wir davon ausgehen, es gilt im Grunde genommen in der Welt, in der wir leben, das sogenannte meritokratische Prinzip. Das ist ein Begriff, der heißt, wenn man sich anstrengt, kann man es auch schaffen. Ja, und das ist eine ganz verbreitete Annahme, auf der dann auch immer basiert, ich habe mich so bemüht und das will ich, was ich mir erarbeitet habe, hart erarbeitet habe, das will ich nicht verlieren. Ne? Das ist ganz, ganz viel Angst dahinter, das zu verlieren. Und die Frage, die sich mir stellt, ist es vielleicht möglich, dass wir uns nochmal zurücklehnen und nochmal hingucken, stimmt das tatsächlich? ist das tatsächlich richtig, dass es jeder schaffen kann, wenn er oder sie sich nur anstrengt? Weil das sind ja so Themen, die man dann im Familienkreis oder am Stammtisch dann oft hat, ne? Weshalb ja dann auch die Migrationsfeindlichkeit sofort kommt, die nehmen uns jetzt was weg. Nullsummdenken, wir haben sowieso nichts mehr zum Verteilen, Wirtschaft stagniert, jetzt kommen auch noch Fremde in Anführungsstrichen und nehmen uns das Wenige weg. Da kann ich mich ja gar nicht mehr anstrengen, ja? Da bringt mir meine Leistung ja gar nichts mehr. Das sind so die Hauptmotive, die man auch in Umfragen tatsächlich festgestellt hat. Jetzt leben wir aber in einer Wirtschaftsweise, die systematisch soziale Ungleichheit nicht nur voraussetzt, also das Kapital ist darauf angewiesen, Menschen zu haben, die kein Eigentum haben, damit sie ihre Arbeitskraft verkaufen. Ja, wenn wir alle Grundeinkommen hätten in einer Höhe, wo wir wirklich nicht mehr arbeiten gehen müsste, ist jetzt wirklich nur eine theoretische Frage, das wäre dann schon kein Kapitalismus mehr, dann würde Kapitalismus ja gar nicht genau funktionieren, ne? Weil das Kapital braucht Menschen, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Jetzt verkaufen wir alle unsere Arbeitskraft, geben einen Teil dessen, was wir arbeiten, unbezahlt ans Kapital, damit die ihren Gewinn machen können. Und dieses Verhältnis wird stets von Neuem reproduziert. Das heißt, auf der einen Seite denken wir, wenn man sich nur anstrengt, kann man es schaffen. Auf der anderen Seite leben wir aber in einer Ökonomie, die systematisch auf soziale Ungleichheit basiert und sie stets von Neuem produziert. Das ist ein Riesenspannungsverhältnis, ja. Und dieses Spannungsverhältnis, an dem müsste man ein bisschen mehr miteinander streiten und diskutieren. Ja, und die Ebene der Vermögensverteilung ist auch wichtig, aber die setzt erst hinterher an, wenn die Produktion eh schon stattgefunden hat, die Ungleichheit schon stattgefunden hat. Dann kommt der Staat und macht das Sekundäreinkommen, heißt es dann. Das Markteinkommen ist das Primäre. Und was der Staat dann macht mit Umverteilung, ist das Sekundäre. Und ich würde denken, wir müssten bei der primären Umverteilung ansetzen oder sagen wir mal zusätzlich. Das heißt, in den einzelnen Unternehmen, jeder, der dort irgendwie arbeitet, darüber streiten, wir wollen mitreden über Sinn und Zweck dieses Unterfangens. Ja, also immerhin wird hier meine Arbeitskraft benutzt und zwar auch nur, solange sie rentabel ist. Und da hätte ich gerne ein bisschen mehr Einfluss drauf, weil uns das alle angeht, wie wir produzieren. Ja, also ich will auch darüber sprechen, dass wir Dinge produzieren. Und es gibt auch bei VW zum Beispiel, gibt es viele, die sagen, sie wollen lieber Lastkraftfahrräder bauen oder was weiß ich, als jetzt Panzer oder als Verbrennerautos, ne? Und da würde ich denken, auch da müsste man ansetzen, dass man sagt, wir müssen die Betriebe wieder zu demokratischen Unternehmen machen. Was heißt wieder? Das war es ja noch nie in Wirklichkeit, ja. Und müsste die Wirtschaftssphäre also durchgängig demokratisieren. Und da kann jeder was machen, in jedem Betrieb, alle. Das wären so die zwei Ebenen.
Das sagt Sabine Nuss und wer das Ganze mal nachlesen möchte, da ist von ihr erschienen der Gesprächsband Der verdrängte Kapitalismus, Möglichkeiten und Grenzen antifaschistischer Wirtschaftspolitik. Ansonsten kann man Sabine Nuss auch hören. Wir haben eben schon in der Anmoderation gehört, sie ist Podcasterin. Das ist zum einen der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung Armutszeugnis und zum anderen der Critical Theory in Berlin-Podcast. Herzlichen Dank für dieses Gespräch in die Runde, sagen Henning Klingen.
Marco Schlagnetwald.
Sabine Nuss sagt auch vielen Dank für das schöne Gespräch.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.